Das ist Tatort Kunst.
Ja, das Bild ist in meiner Erinnerung.
Mit dem Fall Hannovers dunkles Erbe.
Guck mal, wie viel Farbe allein in diesen Blüten steckt. Da ist Gelb mit drin, da ist Grün, Rot, Weiß.
Diese Doppelfolge zeigt, wie das Vermächtnis eines zwielichtigen Kunstsammlers aus der NS-Zeit die Kunstwelt bis heute in Atem hält.
Keine Resultate.
No results.
Okay, wir probieren es nochmal mit Öl. Vielleicht ändert das was.
Und woran es liegt, dass dieses dunkle Erbe bis heute nicht aufgearbeitet ist.
Sie sagen, ich kann nicht beweisen, es ist mein Schuh.
Das hier ist Teil 2 der Doppelfolge. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann macht das am besten zuerst. Ich bin übrigens Rahel Klein.
Und ich bin Stefan Koldorf.
Und man sprach über alles Mögliche und kam dann irgendwie auf Korinth.
Das ist die Anwältin Sabine Rudolph in Dresden.
Und in dem Zusammenhang habe ich ihr erzählt, dass wir dieses Archivmaterial zu Korinth gefunden haben. Und da wurde sie ganz hellhörig.
Und das ist der Kunsthistoriker Stefan Klingen in München.
Und da hatte ich natürlich gleich diesen Fall im Hinterkopf und habe Herrn Klingen gebeten, ob er mal schauen könnte, ob zu diesem Bild Unterlagen vorhanden sind.
Zum Bild Wicken und Rosen von Lovis Korinth. Die jüdische Familie Levi sagt, dieses Blumenstillleben, das war ihrs. Und sie will es zurück. Dafür muss die Anwältin beweisen, dass es in der Nazizeit gestohlen wurde oder unter Druck verkauft.
Und ich bin dann hingegangen, habe die Unterlagen gescannt und dann habe ich ihr diesen Scan geschickt.
Und Stefan Klingen, der hat da was gefunden.
Und ich habe diese Dokumente geöffnet und dachte, ich werde nicht mehr.
Das war im Jahr 2021.
Und dann kam wirklich eine Minute später eine Mail zurück. Danke, 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 danke.
Danke, 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 danke.
Weil das wirklich das war, was der Gamechanger ist und was man natürlich schon gerne Jahre vorher gefunden hätte.
Also, was sind das für Dokumente? Und warum tauchen die erst so spät auf?
Um das herauszufinden, bin ich nach München gefahren, zu Stefan Klingen, ins Zentralinstitut für Kunstgeschichte.
Und was macht er da genau?
Der leitet da ein riesiges Fotoarchiv mit hunderttausenden historischen Aufnahmen von allen möglichen Kunstwerken. Lange Gänge, Steinboden, auf den Fluren Arbeitstische mit Computern und Scannern. Viele junge Menschen, die hier im Keller Unterlagen hin und her tragen. Das ist ein Labyrinth des Wissens. Und dann führt mich Stefan Klingen zum entscheidenden Regal.
Jetzt bin ich gespannt, was Sie mir zeigen.
Ja, also wir holen jetzt an der Kiste raus, die für dieses Werk, um das es geht, heute in Hannover ist.
Diese Kiste, die Stefan Klingen da gerade aus dem Regal zieht, die ist noch nicht lange hier unten.
Wie sind diese Sachen hier ins Archiv gekommen?
Diese Sachen waren Teil des sogenannten Bruckmann-Archivs. Der Bruckmann-Verlag, der gehörte zu den ganz großen Kunstverlagen in Deutschland und mit europaweiter Bedeutung.
Vor ein paar Jahren kam ein Anruf von diesem Verlag, ob das Zentralinstitut für Kunstgeschichte nicht Interesse habe, das Archiv zu übernehmen. Was für ein Schatz Stefan Klingen und seinem Team da in die Hände fällt, das ist ihm da aber noch gar nicht bewusst.
Es war merkwürdig beschriftet. Es war in einer Hängeregistratur drin und draußen stand einfach nur Fotos, Werkverzeichnis Korinth. Und da haben wir uns zunächst mal gar nichts bei gedacht. Und erst als wir das dann wirklich gesichtet haben.
Da wird Ihnen klar, was wir hier in den Händen halten, das sind die ausführlichen und über Jahre angelegten Vorarbeiten zu diesem Werkverzeichnis von Lovis Korinth.
Und die sind spannend, weil?
Das sind ganz substanzielle Informationen, die weit über das hinausgehen, was bisher bekannt ist.
Das heißt, in diesen Unterlagen steht dann also im Zweifel mehr über das Blumenstillleben als im gedruckten Werkverzeichnis. In dem hatten wir ja schon in Teil 1 dieses Falls nachgelesen. Und da stand nur, dass das Bild mal einem Dr. M. Levi Berlin gehört hat.
Und das hat der Stadt Hannover ja nicht gereicht, um das Bild an die Familie Levi zurückzugeben. Aber jetzt haben wir hier ein ganzes Manuskript mit vielen Notizen und Ergänzungen, sozusagen das Making-of des Werkverzeichnisses mit allen vertraulichen Hintergrundinfos.
Was also steht in diesen Vorarbeiten zu unserem Blumenbild drin, also zu den Wicken und Rosen? Das lassen wir uns jetzt nicht von Stefan Klingen erklären, sondern von einer Frau, die diese Dokumente noch besser kennt als er, die Provenienzforscherin Sarah von der Lied.
Also oft ist es so, dass dann kommt Provinzforscherin. Was ist Provinzforscherin?
Ich gucke mir die Geschichte Kölns an.
Genau. Andererseits, perfektes Partythema. Also man muss sagen, wenn man über Berufe redet, ist natürlich die Provenienzforschung ein spannendes Feld und man hat immer was zu erzählen.
Man erkennt mich an meinem Lachen. Ich bin da auch dabei.
In der Provinzstadt Köln.
So ist es. Unsere Tatort-Kunst-Teamkollegin Anne Seidel und ich haben uns zusammen mit Sarah von der Lied getroffen. Nicht in München, sondern in unserem Funkhaus in Köln. Sarah von der Lied lebt in Köln als Freiberuflerin. Und ihr Beruf, ne, der Provenienzforscherin, das ist für sie natürlich weit mehr als ein willkommenes Partythema.
Provenienzforschung ist ja auch sehr sinnstiftend. Also man hat da ja wirklich eine soziale Aufgabe. Man hat eine Aufgabe, Erinnerungskultur zu schaffen, Leben in Erinnerung zu rufen.
Im Moment sitzt sie an ihrer Doktorarbeit und die schreibt sie über die Vorarbeiten zum Werkverzeichnis von Lovis Corinth.
Passt. Genau die richtige Frau für alle unsere Fragen.
So ist es.
Sollen wir uns dann jetzt vielleicht mal das konkrete Blatt angucken zu dem Bild, das uns interessiert? Gerne.
Sarah von der Lied zeigt uns die Unterlagen auf ihrem Laptop. Und da ist ein Schwarz-Weiß-Foto von den Wicken und Rosen und eine Karteikarte, auf der auch die bisherigen BesitzerInnen notiert sind. Da stehen erstmal all die Namen, die wir ja auch schon aus dem gedruckten Werkverzeichnis kennen. Und jetzt kommen wir zu Herrn Levy.
Können Sie das einmal vorlesen, was jetzt in diesem Manuskript tatsächlich dann steht?
Im Manuskript ist einmal maschinenschriftlich Dr. Max Levy Grunewald und dann ergänzt Schwager von und handschriftlich Herrn Dr. Rathenau. Das heißt, wir haben einerseits einmal die Berliner Zuordnung Grunewald und natürlich den Vornamen Max.
Es wird wärmer.
Wir haben aber dazu noch eine verwandtschaftliche Zuordnung, die eindeutig auf Herrn Dr. Kurt Rathenau hinweist, das ist der Bruder von Josephine Levy Rathenau. Und über eben Josephine Levy Rathenau und Dr. Max Levy haben wir das Ehepaar, was diesen Korinth besessen hat.
Das heißt, es besteht dadurch dann auch kein Zweifel mehr daran, dass das wirklich der Max Levy war, um den es hier dann geht.
Also der Vater von Ellen Lore Levy McQuoid, der alten Dame in Brasilien.
Genau, über das Manuskript können wir Herrn Dr. Max Levy aus Berlin eindeutig identifizieren.
Sie sind wirklich eine Detektivin.
Ja, macht auch Spaß.
Und jetzt ist auch klar, warum Sabine Rudolph so aus dem Häuschen ist, als sie diese Unterlagen 2021 in ihrem E-Mail-Postfach findet.
Sie hat da plötzlich den eindeutigen Beweis in den Händen, dass das Bild wirklich der Familie von Max Levy gehört hat, also den Vorfahren ihrer Mandanten. Und damit kann sie einen wichtigen Einwand der Stadt Hannover entkräften.
Nämlich, dass das Bild womöglich gar nicht der Familie Levy gehört hat.
Ja, stimmt nicht. Buff, in Luft aufgelöst.
Bleibt allerdings immer noch die Frage, wann hat die Familie das Bild besessen und wann hat sie es verloren?
Vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung, warum das so wichtig ist. Wenn eine jüdische Familie ein Kunstwerk zwischen 1933 und 1945 verloren hat oder verkaufen musste, dann gilt es nach heutiger Praxis eigentlich automatisch als NS-Raubkunst.
Weil dann sehr wahrscheinlich ist, dass sie das Bild unter dem Verfolgungsdruck der Nazis abgeben musste.
Mhm.
Und deshalb ist es in solchen Streitfällen eben oft wichtig nachzuweisen, dass eine Familie ein Bild zum Zeitpunkt der Machtübernahme der Nazis noch besessen hat. Also am 30. Januar 1933.
Und sagen denn diese Vorarbeiten zum Werkverzeichnis irgendetwas darüber, wann Max Levy das Bild gekauft hat?
Auf jeden Fall. Zumindest können wir eingrenzen. Alles, was wir in Maschinenschrift auf diesen Karteikarten haben, ist bis 1932 entstanden. Der Eintrag Dr. Max Levy Grunewald ist in Maschinenschrift. Das heißt, wir wissen, es ist vor 1932 dort eingetragen worden.
Und in dem Jahr, 1932, ist Max Levy dann auch gestorben während einer Reise nach Meran.
Er muss das Bild also irgendwann vor seinem Tod 1932 gekauft haben. Mhm. Das ist safe. Was wir weiterhin nicht ganz genau sagen können, ist, bis wann er es besessen hat.
Aber wir wissen jetzt ganz sicher, dass es der Dr. Max Levy in Berlin ist, nachdem wir die ganze Zeit gesucht haben.
Und das war ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja. Und Sabine Rudolph, die Anwältin von Familie Levy, die tauscht sich auch mit Sarah von der Lied aus und sie hat auch von diesen neuen Erkenntnissen und Dokumenten erfahren. Und sie schöpft dadurch jetzt neuen Mut.
Also ich hatte da jetzt natürlich wirklich die Hoffnung für die Familie, doch noch die Restitution zu erreichen.
2023 startet Sabine Rudolph einen neuen Versuch. Sie setzt sich an ihren Rechner.
Also ich grübele sehr häufig lange nach und über jede Formulierung.
Und schreibt einen Brief an die Stadt Hannover.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, bitte gestatten Sie, dass wir uns heute mit einem besonderen Anliegen an Sie wenden. Unsere Mandantin, Frau Ellen-Lore McQuoid, mittlerweile 95 Jahre alt, und ihr inzwischen verstorbener Bruder Günther Levy, der von seinen beiden Töchtern beerbt worden ist, bemühen sich seit Mai 2008 um die Restitution des Gemäldes Bunte Wicken und Rosen, Erbsenblüten von Lovis Corinth.
In dem Brief berichtet Sabine Rudolph ausführlich von den neu aufgetauchten Dokumenten.
Auch und insbesondere angesichts des fortgeschrittenen Alters von Frau McQuoid bitten wir Sie daher, das Gemälde nunmehr zeitnah an unsere Mandanten zu restituieren. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Sabine Rudolph, Rechtsanwältin.
8 Seiten und 16 Fußnoten später ist sie fertig. Dann schickt Sabine Rudolph den Brief ab. Es ist jetzt kurz vor Weihnachten. Im Jahr 2023.
Welche Reaktion gab es von der Stadt Hannover darauf?
Bislang gar keine.
Gar keine?
Gar keine. Also nicht mal eine Eingangsbestätigung oder sowas in der Art.
Als Enne das Interview mit Sabine Rudolph aufgenommen hat, da ist es inzwischen Ende April 2024.
Also 4 Monate, nachdem sie den Brief abgeschickt hat. Mhm. Da hat sie immer noch keine Antwort aus Hannover.
Nein, und das hat sich bis zum Redaktionsschluss dieses Tatort-Kunstfalls, also bis Mitte September 2024, auch nicht mehr geändert.
Also über ein halbes Jahr ohne Reaktion aus Hannover.
Ja.
Das ist doch schon seltsam, oder nicht?
Das ist absolut unhöflich.
Mhm.
Aber das ist auch leider in manchen Städten nach wie vor nicht unüblich. Wir haben aber inzwischen etwas mehr Glück in Hannover.
Wir hatten ja in Teil 1 dieses Falls gesagt, dass wir die Stadt und auch die zuständige Provenienzforscherin um Interview gebeten haben.
Hm.
Wir wollen mit Ihnen über das Blumenbild von Lovis Corinth sprechen und über die Sammlung Konrad Döbbecke, dessen dunkles Erbe bis heute nicht öffentlich aufgearbeitet ist.
Irgendwann bekommen wir dann tatsächlich eine Zusage und einen Termin.
Mhm.
Mitte Mai 2024 soll das Interview stattfinden. Es ist allerdings erstmal überhaupt nicht klar, mit wem wir da in Hannover sprechen werden.
Okay.
Und deshalb telefoniert Tatort-Kunstreporterin Enne Seidel nach der Zusage nochmal mit der Pressestelle der Stadt.
Mhm.
Und danach hat sie dann mich angerufen.
Wen sonst?
Kolderhof.
Hallo Stefan, hier ist Enne.
Hi.
Ja, es gibt News aus Hannover. Deshalb rufe ich an.
Hey, good news.
Ich weiß nicht. Also die eine Nachricht ist, dass Annette Baumann, die Provenienzforscherin, nicht teilnehmen wird an unserem Interview, sondern nur Reinhard Spieler vom Sprengelmuseum und die Kulturdezernentin.
Das ist doch grotesk. Ich meine, Frau Baumann ist diejenige, die seit 10, 15 Jahren an dem Thema forscht. Die einzige, die uns Sachfragen beantworten kann.
Also die festangestellte Provenienzforscherin der Stadt Hannover wird nicht mit euch sprechen.
Ja, genau.
Aber warum denn nicht?
Ja, genau das hat Enne, die Pressesprecherin, natürlich auch gefragt. Aber da hat's keine Antwort drauf gegeben. Das sei jetzt eben so entschieden worden.
Okay. Also es soll keiner sagen, wir hätten es nicht versucht, ne?
Nö. Mitte Mai 2024 steigen Enne und ich also in den Zug nach Hannover.
Ich bin so gespannt auf dieses Interview.
Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Also erstmal ist ja die Frage, wer nimmt überhaupt teil an diesem Gespräch? Mhm. Treffen wir auch die Provenienzforscherin der Stadt oder nicht? Es klang jetzt ja erstmal so, als würde sie nicht teilnehmen. Naja, und dann ist halt echt die große Frage, warum ist so wenig passiert in Sachen Döbbecke bisher? Warum wissen wir immer noch so wenig? Warum gibt es keine Publikation, obwohl die schon lange angekündigt wurde?
Und natürlich die für uns entscheidende Frage, wird es nach all den Jahren doch noch eine Wende geben im Fall der Wicken und Rosen? Also im Fall des Blumenstilllebens der Familie Levi. Mhm.
Wow, das ist aber beeindruckend hier.
Ja, das ist cool, ne?
Das Interview findet im Hannoveraner Rathaus statt. Im sogenannten Kaminzimmer treffen wir die Kulturdezernentin Eva Bender und eben Reinhard Spieler. Der ist Direktor des Städtischen Sprengelmuseums. Und in der Funktion ist er auch zuständig für die Werke aus der Sammlung der Becke.
Und für die Transparenz, er ist seit Januar 2024 auch eins von 45 Mitgliedern im Hörfunkrat des Deutschlandradios, als Vertreter des Deutschen Museumsbundes.
Was aber nicht bedeutet, dass wir ihm deswegen nicht genau die Fragen stellen könnten, auf die wir Antworten brauchen.
Klar.
Ich habe hier schon mal alles aufgebaut, was wir an Technik dabei haben.
Wie war denn jetzt die Stimmung im Raum?
Das war sehr freundlich und offen. Und es hat auch überhaupt keine Tabus gegeben. Also wir konnten alles fragen und es wurde auch auf alles geantwortet.
Ja, das ist doch schon mal top. Was haben die beiden dann gesagt? Also vielleicht erstmal zur Sammlung Döbbecke allgemein. Da hatten wir ja den Eindruck, obwohl in Hannover schon lange geforscht wird, auch mit öffentlichen Geldern vom Bund, ist bisher ja noch sehr wenig öffentlich geworden über diesen Mann, von dem die Stadt Hannover 1949 über 100 Bilder angekauft hat.
Ja.
Also Bilder, bei denen in vielen Fällen ja nicht klar ist, wo Döbbecke sie eigentlich her hatte.
Also Annette Baumann forscht seit 2008/09 über Döbbecke und hat, glaube ich, alles in der Hand gehabt, was man so verfügbar hat.
Da spricht er von der Provenienzforscherin.
Also wir haben einmal Quellen in eigenen Besitz und das ist das Landesarchiv und auch das Städtische Archiv. Die anderen Quellen, also das sind zum Teil eben, wir haben uns die Bilder alle natürlich von den Rückseiten angeguckt, da tauchen ein paar Galerien auf, Paul Emil Römer zum Beispiel. Und es tauchen ein paar andere Namen eben auch auf. Und da hat Annette Baumann eigentlich alles durchgeguckt.
Mhm. Und weiter?
Was halt vielleicht noch ergänzend sehr schade ist, ist, dass 1943 bei einem Bombenangriff die kompletten Unterlagen, also die kompletten Geschäftsunterlagen von Döbbecke in Gänze verbrannt sind. Das heißt, da haben wir auch wenig Möglichkeiten.
Okay, also die Kulturdezernentin und der Museumsleiter sagen, es gibt einiges an Unterlagen, die haben sich auch alle angeschaut, um zu gucken, aber es ist halt schwierig. Ist das glaubwürdig?
Also, dass die Quellenlage zu Döbbecke nicht ganz einfach ist, das haben wir ja auch festgestellt. Aber um abschließend wirklich beurteilen zu können, ob Hannover alles getan hat, da müssten wir halt erstmal die Ergebnisse dieser Forschung im Detail kennen.
Und die versprochene Publikation von der Provenienzforscherin, in der ja eigentlich alles drinstehen soll, die lässt weiter auf sich warten.
Ja.
Hatten die beiden denn dafür eine gute Erklärung?
Das gibt immer noch mal Verzögerungen aus unterschiedlichsten Gründen, also von Papierbestellungen bis hin zu neuen Quellen, die sie noch mal einarbeiten will, um da auch ganz genau zu sein. Also, aber sie ist angekündigt, sie ist in der Endredaktion und in der Gestaltung im Moment und sie können uns glauben, dass wir größtes Interesse haben, dass diese Publikation erscheint.
Weiß man was drüber, was für Papier es sein soll?
Irgendein spezielles offenbar.
Gut, also wir warten weiter gespannt auf diese mysteriöse Publikation.
Ja, und das tun nicht nur wir. Es gibt einige Leute, die zur Sammlung Döbbecke forschen und die endlich gerne wissen möchten, was Hannover denn in den letzten Jahren herausgefunden hat.
Und es bleibt aber ja die Frage, warum hat Annette Baumann euch das nicht alles selber erzählt?
Tja.
Warum ist denn Frau Baumann heute nicht hier?
Also wir wollten auch zu dem Zeitpunkt einmal nicht so in jedes Detail gehen.
Okay, also Sie wollen nicht so in jedes Detail gehen?
Klasse, oder?
Zu dem Zeitpunkt?
Mhm.
Okay. Also correct me if I'm wrong, aber seid ihr nicht genau dafür dahin gefahren?
Tja.
Und dann ist es einfach nochmal die Frage, wer für sowas verantwortlich Stellung bezieht. Das ist in der ersten Linie und Reihe natürlich die Dezernentin. Und ja, ich bin selber schon auch ziemlich nah da dran. Also ich stehe auch mit Frau Baumann. Sie hat ihr Büro 2 Meter von mir. Also wir haben da viel Kontakt.
Ich übersetze das mal kurz für alle hier. Sie haben das Thema also offensichtlich zur Chefsache erklärt.
Ja, was ja auch zeigt, dass Ihnen vermutlich klar ist, politische Frage, dass die Aufarbeitung der Sammlung der Becke eine heikle Sache ist. Mhm. Man muss aber fairerweise dazu sagen, Hannover hat auch schon Bilder aus der Sammlung der Becke zurückgegeben.
Ja?
Ja.
Aber warum hat sich die Stadt dann im Fall der Wicken und Rosen bisher so quergestellt?
Versuchen wir mal rauszufinden.
Also wir können als Landeshauptstadt nicht einfach Werke oder Landeshauptstadtbesitz verschenken, sondern wenn wir was zurückgeben, dann geschieht es auf der Grundlage von einem belegten Besitz und einer belegten Enteignung. Also das muss schon zumindest in einem hohen Maß wahrscheinlich sein.
Hat er wirklich verschenken gesagt?
Ja.
Okay. Davon mal abgesehen, ist es in diesem Fall doch in hohem Maß wahrscheinlich, dass die Familie Levi das Bild in der Nazizeit verloren hat.
Das spricht viel für, ja.
Also das hat uns doch auch Sarah von der Lied anhand dieser neu aufgetauchten Dokumente auch nochmal erklärt.
Ja, aber das sieht die Stadt Hannover eben anders.
Was haben diese Unterlagen verändert für diesen Fall? Haben sie etwas verändert?
Also sie haben insofern etwas verändert, als die Person M. Levi genau identifizierbar ist. Das ist ein Dr. Max Levi und da gab es eben tatsächlich nur diesen einen. Das hat es verändert. Von der Erwerbslage und sagen wir, dem Besitzwechsel hat es keine neuen Erkenntnisse gebracht.
Also wäre das zwischen 1933 und 1945 gewesen, wäre das für uns ja sehr klar. Aber das ist ja leider nicht definiert.
Also um das nochmal klar zu machen, das Bild ist 1913 entstanden und 1949 hat es Döbbeke an die Stadt verkauft. Und dazwischen wissen wir nichts.
Okay, nochmal ganz langsam. Also die Stadt erkennt an, dass das Bild wirklich der verfolgten Familie Levi gehört hat.
Ja, das tut sie jetzt in diesem Interview mit uns zum ersten Mal.
Trotzdem sagt die Stadt, die neuen Unterlagen sagen nichts darüber aus, wann die Familie das Bild gekauft hat und wann sie es wieder verkauft oder verloren hat.
Genau.
Das klang bei Sarah von der Lied vorhin aber anders.
Ja. Enne und ich sind in dem Moment auch ziemlich irritiert von den Antworten in Hannover. Mhm. Und deswegen haken wir nochmal nach. Und wir erzählen auch vom Interview mit Sarah von der Lied. Aber Reinhard Spieler bleibt dabei.
Natürlich kann Levi das 1921 gekauft haben und 1925 verkauft haben. Woher wollen Sie das wissen? Also da bräuchte es wirklich nochmal andere Belege. Wir haben keinen einzigen Kaufbeleg. Also das ist wirklich unklar. Und es wäre jetzt für mich auch nochmal, ja, zumindest eine plausible Erklärung, wenn Levi 32 gestorben ist, dass die Frau das dann verkauft hat, weil sie vielleicht Geld brauchte oder so. Also auch noch vor 1933. Und genauso kann es auch nach 45 noch veräußert worden sein.
Da sind jetzt ganz schön viele vielleicht im Spiel.
Mhm. Und hat nach dem Gespräch auch ganz schön der Kopf geraucht. Mhm. Und wir sind ins Grübeln gekommen. Denn für all das, was wir da gehört haben, gibt's ja auch keine Belege. Mhm. Reinhard Spieler ist ein wirklich angesehener Kunsthistoriker und Museumsdirektor. Und ich hatte ihn bisher eigentlich auch nie als jemanden wahrgenommen, der sich grundsätzlich gegen Rückgaben sperren würde. Mhm. So hat er auch da nicht gewirkt. Er hat uns sogar ganz offen gesagt, dass das Blumenstillleben für die Hannoveraner Sammlungen kein total wichtiges Bild ist.
Aber warum ändern dann diese neu aufgetauchten Dokumente überhaupt nichts an deren Haltung?
Tja, ihm fehlen noch die Daten von Kauf und Verlust.
Haben wir denn irgendwie was übersehen oder falsch interpretiert? Also vielleicht sind ja diese Thesen, die Reinhard Spieler da in den Raum stellt, doch irgendwie plausibel. Verkauf ohne NS-Druck vor 1933
Oder später nach 1945?
Es sind eben nur Thesen, es gibt keine Belege.
Gut, aber die Fragen kann man sich ja zumindest mal stellen. Hm. Wie können wir das denn jetzt überprüfen? Enne und du, ihr habt ja richtig viele Archive angefragt und eigentlich alles versucht.
Ja, aber eine letzte Idee haben wir doch noch. Wir verabreden uns nochmal mit Sarah von der Lied.
Der Provinzforscherin.
Diesmal treffen wir uns nicht im Studio, sondern im ZADIK, im Zentralarchiv für deutsche und internationale Kunstmarktforschung in Köln.
Wir können einmal mal schauen. Wir haben hier eine Rückseite ja von dem Foto. Da sind viele Nummern drauf.
In diesem Archiv liegt der Nachlass der legendären Galerie Tannhauser. Mhm. Den Namen kennen wir. Du erinnerst dich aus dem Werkverzeichnis von Lovis Corinth.
Ja, stimmt. Der Galerie Tannhauser hat das Blumenbild ja auch mal gehört.
Genau, und zwar vor Max Levy. Hm.
Das ist unser Levy-Bild.
Das ist die Fotografie unseres Levy-Bildes aus dem Manuskript.
Wir wollen also sehen, finden wir im Tannhauser-Archiv irgendeinen Hinweis auf das Bild und auf seinen Verkauf, denn das fehlt Hannover ja noch.
Spannend ist das hier.
Das ist?
Die 20537. Da weiß ich tatsächlich noch nicht, wozu die gehören. Das wäre jetzt tatsächlich super spannend.
Sarah von der Lied hat beim Sichten der Vorarbeiten zum Werkverzeichnis von Corinth eine Inventarnummer gefunden. Mit der könnte man das Bild in Ankaufs- oder Verkaufslisten vielleicht identifizieren und damit auch ein Datum festlegen.
Hm. 20537. Hat es Zweck, wenn wir hier nach der Nummer suchen?
Könnten wir machen. Ich gebe einfach mal ein. Aber
sie hat erst wenig Hoffnung, dass wir die Nummer finden, aber dann.
Tatsächlich gibt es die Nummer.
Okay.
Im Bestand. Dann schauen wir doch mal. Jetzt wird's spannend. Da, Blumenstillleben. Da haben wir es.
What?
Das ist jetzt krass. Oh mein Gott.
Das Bild taucht in den Tannhauser-Unterlagen auf.
Was wissen wir damit jetzt?
Dass es bei Tannhauser war. Mhm. Zu einem späteren Zeitpunkt, weil wir wissen, Anfang der 20er haben wir noch vierstellige Inventarnummern.
Ja.
Wir haben hier eine fünfstellige.
Sarah von der Lied kann also den Zeitraum eingrenzen. Sie sagt, das Bild war erst nach 1928 im Bestand der Galerie Tannhauser. Und erst danach hat es dann Max Levy gekauft, also irgendwann zwischen 1928 und seinem Tod 1932.
Wow.
Einen konkreten Kaufbeleg finden wir hier im Archiv allerdings auch nicht. Hm. Trotzdem, eine der Thesen von Reinhard Spieler ist damit widerlegt.
Er hatte ja gesagt, dass Max Levy das Bild vielleicht auch schon in den frühen 1920er Jahren gekauft haben könnte und auch wieder verkauft haben könnte.
Und das ist nach all dem, was wir jetzt wissen, ausgeschlossen.
Was ist mit den anderen Thesen? Also Spieler hatte ja auch vermutet, dass die Familie das Bild vielleicht noch kurz vor der Machtübernahme der Nazis verkauft haben könnte. Mhm. Also irgendwann zwischen Max Levys Tod 32 und dem 30. Januar 33.
Habe ich Sarah von der Lied auch nochmal gefragt, hält sie aber für sehr unwahrscheinlich.
Warum?
Weil das Manuskript, also die Vorarbeiten zum Corinth-Werkverzeichnis, in dieser Zeit von einem Berliner Verleger von Ernst Rathenau bearbeitet wurde. Und der, sagt Sarah von der Lied, hätte so einen Verkauf eigentlich mitbekommen müssen.
Er war sehr akkurat. Er hatte drei Sekretärinnen angestellt, die ihm da helfen. Und natürlich fehlt abschließend der letzte Beweis. Aber es ist doch sehr fraglich, dass dieser Besitzwechsel bis 1933 nicht dann eingetragen worden wäre. Obwohl er ja genau dort in der Zeit eben an diesem Verzeichnis gearbeitet hat. Die Berliner oder die Verlagswelt es wusste, warum sollte ein Galerist diese Info nicht weitergeben, wenn es zum Beispiel in eine Galerie geht. Entsprechend würde ich vermuten, der jetzige Stand der Recherchen ist, da gab es keinen Besitzwechsel bis 33.
Also sie vermutet es, aber es gibt keinen abschließenden Beweis.
Nee, aber das ist eine starke und gut begründete Vermutung. Und die muss in Raubkunstfällen eben manchmal ausreichen. So steht's auch in den sogenannten Washingtoner Prinzipien.
Das ist die internationale Erklärung zum Umgang mit NS-Raubkunst, die ja vor über 25 Jahren verabschiedet worden ist. Mhm. Und zu der sich auch Deutschland verpflichtet hat, die erwähnen wir bei Tatortkunst ja immer wieder mal.
Ja, weil sie eben ziemlich wichtig ist bei der Suche nach
gerechten und fairen Lösungen. Mhm. Eine These von Reinhard Spieler, dem Museumsdirektor in Hannover, fehlt jetzt aber ja noch. Könnte es sein, dass die Familie Levy das Bild erst nach dem Zweiten Weltkrieg verkauft hat?
Das hält Sarah von der Lied auch für wenig plausibel. Die Familie Levy hat das Bild nämlich nach dem Krieg im Rahmen eines Entschädigungsverfahrens als Verlust genannt.
Da wäre dann die Frage, wieso taucht es in den Entschädigungsakten auf? Also die Familie beschreibt ja den Verlust in den Entschädigungsakten, die da sind. Warum sollten sie es tun, wenn sie es besessen hätten?
Entschädigungsakten? Hm. Was hat's genau damit auf sich?
Es gab nach dem Krieg ganz viele Verfahren, um jüdische Familien wenigstens für die materiellen Verluste zu entschädigen. Mhm. Das gab es auch im Fall der Familie Levy. Und da gibt's von damals noch eine Liste von Dingen, die sie verloren hat. Mhm. Und auf der hat die Witwe von Max Levy schon in den 50er Jahren handschriftlich vermerkt, dass ein Stillleben von Lovis Corinth fehlt. Eine Kopie dieser Liste hatten wir Reinhard Spieler in Hannover aber auch gezeigt.
Und was hat er dazu gesagt?
Er meint, es sei nicht gesagt, dass mit diesem Eintrag tatsächlich das Bild Wicken und Rosen gemeint war. Könnte ja auch ein ganz anderes Stillleben sein.
Hatte denn die Familie Levy noch ein anderes Stillleben von Corinth?
Nein, also meines Wissens nicht. Der Stand der Recherchen bis heute ist, dass Dr. Max Levy nur dieses eine Stillleben besessen hat. Und entsprechend würde ich da gar kein Fragezeichen erstmal hinterstellen. Also sofern es nicht weitere Akten gibt, sehe ich hier den Hinweis auf das Stillleben Wicken und Rosen.
Das heißt also, nach allem, was wir jetzt wissen
und was eine unabhängige Wissenschaftlerin auch bestätigt,
sind die Thesen der Stadt Hannover sehr dünn.
Oder widerlegt. Deshalb haben wir dann auch nochmal nachgehakt in Hannover, mehrfach sogar im Mai und Juni 2024. Wir haben nochmal auf den jüngsten Forschungsstand verwiesen und gefragt, ob Hannover trotzdem an den Aussagen und Thesen aus unserem Interview im Kaminzimmer festhält.
Und?
Von Reinhard Spieler kam dazu keine Antwort. Geantwortet hat dann irgendwann die Pressesprecherin. Ich habe die Mail ausgedruckt.
Du hast auf jeden Fall kein Problem mit Papierbestellungen.
Nicht für Tatort Kunst.
Ich lese mal vor. Leider können wir Ihre konkreten Nachfragen zum Blumenstillleben von Corinth zurzeit nicht beantworten. Zum einen sind Sie Teil des aktuell laufenden Rechtsverfahrens zwischen der Landeshauptstadt Hannover und den Rechtsanwälten der Anspruchssteller. Zum anderen sind Sie auch Teil der aktuell laufenden städtischen Recherchen, die dazu noch nicht abgeschlossen sind. Ja, gut.
Also für mich klingt das ehrlich gesagt so, da will jemand nach unseren Recherchen einfach nicht mehr antworten. Warum auch immer.
Und für eine Mail braucht man eigentlich kein Papier. Also, seit über 15 Jahren forscht die Stadt Hannover zur Sammlung Döbbeke. Bis heute wurden aber kaum Ergebnisse öffentlich gemacht.
Ja.
Und die Stadt weigert sich, das Bild Bunte Wicken und Rosen von Lovis Corinth an die Familie Levy zurückzugeben. Mhm. Obwohl erstens klar ist, die jüdische Familie wurde in der Nazizeit verfolgt. Zweitens, es mittlerweile Belege dafür gibt, dass das Bild der Familie sehr wahrscheinlich zu Beginn des NS-Regimes gehört hat. Mhm. Und sie ist daher, drittens, sehr wahrscheinlich unter dem Verfolgungsdruck der Nazis verloren hat.
So ist es.
Was würdest du sagen, Stefan, nach all diesen Recherchen? Stiehlt sich Hannover hier aus der Verantwortung?
Ja, mir erscheint das so. Und das ist ja nicht nur bei diesem einen Bild der Fall. Der Verdacht, dass die Stadt mit der Sammlung Döbbeke auch Dutzende andere Raubkunstbilder gekauft hat, der ist ja mal erst nicht von der Hand zu weisen. Hm. Deshalb müssten die Erkenntnisse zur gesamten Sammlung der Bäcke dringend umfassend veröffentlicht werden. Hm. Und wenn das in Hannover nicht passiert oder nicht ausreichend passiert, dann muss man vielleicht mal über ein neues bundesweites Forschungsprojekt nachdenken. Und zwar über ein unabhängiges.
Also nicht in der Verantwortung der Stadt, die selbst betroffen ist.
Ja, genau.
Und für die ja alles in allem Millionenwerte auf dem Spiel stehen, wenn rauskommen würde, es ist nicht nur das Bild, sondern auch das Bild und das Bild. Hm. Die sind NS-Raubkunst und sollten dringend an Erben zurückgegeben werden.
Ja, um also endlich herauszufinden, welche Werke der Sammlung Döbbecke sind sonst noch belastet.
Und welche anderen Museen in Deutschland sind womöglich noch betroffen.
Hm. Hannover hat zwar die meisten Döbbecke-Bilder, aber auch andere öffentliche Museen haben eben Sachen aus seiner Sammlung bekommen.
Hm.
Und auch im Kunsthandel tauchen immer mal wieder Döbbecke-Bilder auf. Denn die Familie hat nach dem Zweiten Weltkrieg auch Bilder über Galerien und Auktionshäuser verkauft.
Also wäre diese Aufarbeitung der Sammlung auch wichtig und dringend notwendig für den Kunsthandel?
Mhm. Die Herkunft all dieser Bilder endlich zu klären, das sind wir als Gesellschaft, der Familie Levy und all den anderen Familien, die in der NS-Zeit Kunst verloren haben, einfach schuldig. Und jetzt, Rahel, müssen wir aber noch ein Versprechen einlösen.
Mhm.
Wir hatten der Familie Levy ja zugesagt, vom Ergebnis unserer Recherchen zu erzählen.
Ja.
Anne verabredet sich also nochmal mit Stella und Julia Levy und sie erzählt ihnen, dass Hannover die Wicken und Rosen weiterhin nicht zurückgeben will.
Ich habe nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt. Warum sollten die plötzlich einwilligen? Die versuchen, alle Wege zu entkommen. Mit einfachen Ausreden.
Was ist denn der Nachteil, wenn sie das weggeben, das Museum? Ich meine, was verlieren sie denn eigentlich? Ein Bild? Warum sitzen die da so drauf?
Die haben einfach kein Interesse. Weil wenn es doch irgendwann mal dazu kommen sollte, dass wir dieses Bild zurückerhalten, dann werden viele, viele andere auch das Gleiche verlangen. Sie werden sich wehren mit Händen und Füßen und dann die kein Interesse daran haben. Schön ziemlich empört.
Man hört schon, dass die Schwestern sauer sind auf Hannover.
Hm.
Ja, klar ärgert es einen. Na klar ärgert es einen, aber wir sind es gewohnt, uns darüber zu ärgern.
Die Familie Levy denkt jetzt darüber nach, mit dem Fall vor ein Schiedsgericht für NS-Raubkunstfälle zu gehen, vor die sogenannte Beratende Kommission. Die wird aber gerade reformiert und es ist bei Redaktionsschluss nicht klar, wie sie in Zukunft arbeiten wird und ob die Familie sie einseitig anrufen kann. Bislang ging das nicht, da musste das betroffene Museum jeweils zustimmen. Und selbst wenn, ist völlig unklar, wann das Schiedsgericht über die Wicken und Rosen entscheiden würde.
Vielleicht dauert das noch Jahre. Für die 95-jährige Ellen-Lore Levy McQuoid wäre das womöglich zu spät.
Aber ihre Nichten, Stella und Julia Levy, die werden das Blumenbild von Lovis Corinth nicht aufgeben.
Ja, wir haben Zeit. Wenn es nicht für uns ist, dann ist es für die Kinder. Ich würde nicht loslassen wollen. Was denkst du, Julia?
Ja, du weißt ja, ich bin sowieso eine Kämpferin. Ich lass nicht locker.
Das war Tatort Kunst.
Mit dem Fall Hannovers dunkles Erbe.
Wir sind Rahel Klein
und Stefan Koldehoff.
Recherche und Skript dieser Doppelfolge Anne Seidel.
Die Redaktion hatte ich, Stefan Koldehoff.
Künstlerische Gesamtleitung und Storytelling Anne Preger.
Regie Jana Magdans.
Sounddesign und Technik Timo Ackermann.
Projektmanagement Pia Behme. Tatort Kunst ist ein Deutschlandfunk-Original.
Im nächsten Fall dieser Staffel geht es um diebische Befreier, um stehlende US-Soldaten.
Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben hier eine wunderbare Krone, aber da fehlt oben rechts ein wunderbar leuchtender Edelstein noch drin. Das Loch sehen Sie immer.
Und wenn ihr Bock auf noch mehr wahre Kriminalfälle aus der Kunstwelt habt, dann hört mal bei unseren Kolleginnen und Kollegen vom NDR rein. Im Podcast Kunstverbrechen, True Crime meets Kultur gibt's nämlich genau das. Echte Verbrechen, aber ohne Mord, Totschlag oder Blutvergießen.
In der aktuellen Staffel gehen die beiden Hosts auf die Suche nach einem verschwundenen, sehr wertvollen Gemälde, dem Porträt von Francis Bacon, gemalt von Lucien Freud. Das ist 1988 am helllichten Tag aus der Neuen Nationalgalerie in Berlin gestohlen worden. Das Bild ist bis heute verschwunden. Das Ganze ist ein Cold Case, aber auch der könnte ja mal wieder heiß werden.
Ob Torben Steenbuck und Leonore Lötsch gemeinsam mit Kunstkommissar René Allange vom LKA Berlin das Bild finden, hört ihr in der neuen Staffel von Kunstverbrechen.
Alle Folgen des True Crime Podcasts von NDR Kultur hört ihr in der ARD Audiothek. Und wir verlinken euch den Podcast auch noch einmal bei uns in den Shownotes.